Hallo, willkommen zur Heise Show. Heute ist der 1. Dezember 2022. Das erste Türchen kann geöffnet werden. Und wir sprechen über Massenabmahnungen gegen Google Fonts, wegen Google Fonts. Darüber sprechen wir gleich. Vorher kommt aber erstmal der Sponsor.
In einer Welt im Wandel hilft Workday Ihrem Finanzteam, mit Veränderungen Schritt zu halten. So können Sie neue Chancen schnell nutzen. Das Finanz-HR und Planungssystem für eine Welt, in der Bereitsein alles ist. Workday for a changing world.
So, da bin ich. Willkommen zur Heise Show. Mein Name ist Martin Holland aus dem Newsroom von Heise Online und ich habe heute mit mir hier da Niklas Mühleis. Hallo Niklas.
Hallo.
Und da, jetzt war es ein bisschen spannend, Jörg Heidrich, unseren Justiziar. Hallo Jörg. Ihr seid beide Anwälte und beschäftigt euch unter anderem aktuell bei uns mit einer Abmahnungsgeschichte, die so immer größer geworden ist. So fasse ich es mal zusammen. Aber ich lasse vielleicht am besten gleich mal Jörg das einfach vorstellen, worum es da geht, bevor ich das mache. Das Einzige war nur, ich habe es gerade versucht. Also wir haben nochmal nachgeguckt, Google, also Fonts heißen wohl Fonts. Ich habe immer Fonds gesagt. Wir werden gucken, wie wir das heute machen.
Ich bin mir sehr sicher, dass Google Fonts auch ein sehr schönes Angebot wäre. So freie Suppen für alle, aber leider
ja.
Stehen sie keine freien Suppen, sondern nur freie Schriftarten oder immerhin ja freie Schriftarten zur Verfügung. Und die heißen, wie wir gerade gelernt haben, Fonts.
Genau. Also mit T. Wir schreiben die immer nur, wir wissen nicht, wie man die ausspricht. Und das merken wir mal in den 5 Minuten vor der Heise-Show dann. Erzähl mal, worum es geht, Jörg.
Ja, schöne Grüße erstmal aus dem Urlaubsoffice. Ich bin hier im schönen Liverpool, deswegen ist der Ton vielleicht nicht ganz so gut wie gewohnt, aber ich hoffe, es geht. Wir sprechen über Massenabmahnungen und zwar tatsächlich über die ersten Massenabmahnungen, die wir seit langer, langer Zeit zu verzeichnen haben. Also es war so in den Nullerjahren eigentlich ein stetes Ärgernis und dann gab es so vor 10 Jahren gab es diese riesen, riesen, riesen Welle an Abmahnungen für File-Sharing. Und danach ist es so ein bisschen um das Institut der Massenabmahnung ziemlich ruhig geworden. Und jetzt sind sie wiedergekommen. Sie haben ein fulminantes Comeback gefeiert, was wahrscheinlich den wenigsten Empfängern zum Feiern zumute war. Worum geht's? Im Ausgang geht es um ein Urteil des Landgerichts München. Das ist von Anfang des Jahres. Und da ging es um die Nutzung von besagten Google Fonts. Das klingt immer noch irgendwie falsch, aber egal, wir nennen es jetzt
ja auch immer Fonds.
Ja, ja.
Suppenvariante.
Genau. Und
da
geht es um Google-Schriftarten. Und da gibt es im Wesentlichen 2 Möglichkeiten, die zu verwenden. Das eine ist, man lädt sie runter und die werden dann lokal eingebunden. Und das andere ist, und das ist wohl das, was die meisten Menschen nutzen, man verwendet sie von den Servern von Google und ruft sie jeweils auf von den Google-Servern. Und das hat natürlich zur Folge, technisch schon zur Folge, dass in dem Moment meine Adresse meine IP-Adresse an Google übertragen wird und zwar vermutlich in die USA. Das weiß man nicht genau. Google hat sich inzwischen dazu geäußert, da kann Niklas nachher noch was zu erzählen. Das Landgericht München ist jedenfalls davon ausgegangen, dass es nachher in die USA übermittelt wird und hat damit dann erstmal ein Problem gehabt. Und weil es gab kein Cookie-Banner wohl auf der Seite, um die es hier ging, sondern es gab einfach nur Google Fonts und es wurde dann eben entsprechend übermittelt und das hat den Kläger gestört und der Kläger hat daraufhin auf Unterlassung geklagt, dass der Webseitenbetreiber das eben nicht mehr so verwenden darf. Und dann ist der Teil, der uns jetzt hier für diese Geschichte wesentlich interessiert, ich würde das schon ein bisschen voneinander trennen, weil das eine ist nachvollziehbar, das andere nicht. Also das erste mit der Unterlassung ist nachvollziehbar, dass man das so nicht mehr machen kann. Der zweite Teil des Urteils ist aber, dass ihm dem Kläger dann tatsächlich auch ein Schadensersatz, / Schmerzensgeld, Anspruch aus der DSGVO zugestanden wurde. Den sieht die DSGVO vor. Die formalen Voraussetzungen sind nicht besonders hoch. Es muss ein Verstoß gegen die DSGVO vorliegen, ein Verschulden. Und das war es im Wesentlichen schon. Und da gibt es jetzt tatsächlich dann die Entscheidung in der Welt, dass das Gericht nämlich gesagt hat, naja, dein immaterieller Schaden, der ist so groß, weil du einen Kontrollverlust hast, dadurch, dass deine IP-Adresse in die USA übermittelt wurde. Und deswegen hast du einen Kontrollverlust erlitten. Wie war die Formulierung?
Vielleicht das Unwohlsein nicht vergessen.
Ja, das individuelle gefühlte Unwohlsein durch diesen Vorgang ist eben so hoch, dass es einen Schadensersatzanspruch geben soll. Das ist so das Urteil auf 100 Euro.
Und also das wäre, also nach diesem Gericht könnte das jeder einfordern, der diese Seite besucht hat und vor Gericht klar macht, dass er dieses Unwohlsein hat. Oder muss man das überhaupt klar machen? Oder also kann man dann einfach sagen, ich war da drauf, ich wusste das nicht, ich konnte das nicht abwählen? Und also jetzt noch bei diesem konkreten Fall zu bleiben, oder hatte der irgendwas Spezielles, dass er nachgewiesen hat, dass es ihm wirklich schlecht ging oder dass er Probleme mit der CIA hat oder sowas?
Das Problem ist, dass man das tatsächlich leider gar nicht nachvollziehen kann, da das Gericht in dem Fall den sogenannten Tatbestand oder den Sachverhalt weggelassen hat in seinen Entscheidungsgründen. Die haben sozusagen nur die Entscheidungsgründe benannt und gar nicht, was im Vorfeld vorgetragen ist. Insofern müsste man das direkt das LG München fragen oder die beteiligten Parteien, was im Einzelnen vorgetragen wurde. So wurde eben auf dieses Unwohlsein eingegangen und das rechtfertige jetzt eben die 100 Euro Schadensersatz.
Genau, und, das Urteil ist leider auch nicht besonders gut begründet. Also sie sind da nicht irgendwie in die Tiefe gegangen und haben sich so mit der Literatur oder mit anderen Urteilen ausgesetzt, die es dazu reichlich gibt. Das ist kein besonders gutes Urteil und es wird auch sehr, sehr kritisch aufgenommen. Und zwar zumindest hinsichtlich dieser 100 Euro wird es sehr, sehr kritisch aufgenommen. Da kenne ich eigentlich niemanden, der sagt, das ist kein anderes Urteil, auch keine Stimmen in der Literatur, die sagen, das ist hier angemessen. Man muss die beiden Sachen voneinander trennen, ne? Diese Unterlassungserklärung, genau, dass es vielleicht nicht so eine tolle Idee ist, das ist auf der einen Seite und die Schadensersatz auf der anderen Seite. Und das ist tatsächlich jetzt das, was sich die Abmahner zunutze machen.
Ich wollte das nur einmal nochmal klammern. Also es geht darum, dass wenn man eine Website macht, dass da drauf Text angezeigt wird und Leute, die vor 30 Jahren ins Internet gegangen sind, die hatten überall die gleiche Schrift, das sah alles gleich aus, oder die halt auf dem Rechner vorhanden waren. Und seit Jahren kann man jetzt einfach eigene einbinden und Google hat dieses Angebot, dass sie sagen, hier, nehmt doch die von uns. Und dann funktioniert das so, wie du es erklärt hast. Und das ist die Sache. Und jetzt, also dieser Kläger hat jetzt halt da das Recht bekommen und der bestimmte Fall ist erledigt, oder? Also der hat jetzt gar nichts mit diesen Abmahnungen zu tun und auch nicht sein Anwalt oder seine Anwältin.
Das Urteil ist in der Welt und dann ist mit dem Urteil ziemlich lange nichts passiert. Ja. Es wurde eher so zur Kenntnis genommen, ohne dass es irgendjemand besonders überzeugt hätte. Aber stand immer schon so ein bisschen als Warnung so über dem Internet. So. Schaut, was da irgendwie möglich ist. Und tatsächlich ist auch genau diese Frage, wie hart nämlich der Eingriff in deine persönliche Sphäre sein muss, damit du so einen DSGVO-Schadensersatz hast, der ist gerade beim Europäischen Gerichtshof. Da wird also in Kürze drüber entschieden. Aber nichtsdestotrotz haben wir im Moment eben noch dieses Urteil des Landgerichts München, was keine große Ausstrahlung hat auf sonstige Urteile. Es ist halt eins von vielen. Aber es ist ein Urteil, was wie gemacht dazu ist, dass sich eben diese Massenabmahner darauf berufen, um eben hier, ja, man muss es so sagen, ein schnelles Geld zu machen, weil wir haben sehr viel von diesen Abmahnungen gelesen und wir haben nicht den Eindruck, dass es darum geht, eine bessere Welt ohne US-Datentransfer zu machen, was man vielleicht auch denken könnte, ne? Das gab es ja durchaus auch im Forum oder so Kritik, weil viele meinten, naja, das ist doch sehr angemessen. Wenn es den Leuten darum ging, dass man Google-Fonds entfernen würde, dann kann man sicherlich darüber diskutieren. Hier scheint es aber doch sehr um den schnellen Euro zu gehen.
Also da frage ich Niklas, also das, was man hätte machen können als Anwalt, der eine bessere Welt möchte, wäre Abmahnung zu verschicken an Leute, die diese Google-Schriftarten einbetten, also die sie quasi von Google nehmen und sagen, hier, das Gericht hat gesagt, unterlasst das, hört auf damit und dann ist gut. Aber das ist nicht das, was in diesen Briefen steht, sondern die wollen.
Da geht es ganz knallhart um monetäre Interessen. Mittlerweile reden wir da auch bei diesen Abmahnungen auch nicht mehr von 100 Euro, sondern die eine Anwaltskanzlei möchte 170 Euro haben, die anderen möchten jetzt irgendwie, das ist jetzt auch mal wieder mehr geworden, dann zwischendurch auch wieder ein bisschen weniger. Ich glaube, jetzt irgendwie sowas in den Dreh 230 Euro mit Geschäftsgebühren etc. haben. Allerdings auch schon, wenn es um diese bessere Welt ginge, ja, dann könnte man natürlich sagen, bitte unterlass das doch mal mit Google-Fonds, aus, ich schicke euch hier eine Anleitung, wie es geht. Das machen die ja auch nun explizit nicht. Allerdings würde ich mich dann auch schon wundern, wenn man anfängt mit Google Fonts. Es gibt sowas, das nennt sich Google Analytics und das macht viel mehr als Google Fonts und ist auch deutlich invasiver und da kann auch der Website-Betreiber viel mehr für sich selber rausziehen und nun auf Google Fonts rumzureiten, was eben dazu da ist, um Schriftarten anzuzeigen, ja, das ist aus meiner Sicht schwer nachvollziehbar.
Und wie funktioniert das? Also die Leute, die eine Seite haben, die bekommen diese Briefe, wie werden die denn gefunden? Also geht da wirklich, hat der Anwalt eine Werbung und sagt hier, wenn Sie auf einer Seite das sehen, melden Sie sich bei mir oder wie?
Nein.
Oder vermutet ihr, die suchen diese Seiten?
Richtig? Nein, da wird ziemlich sicher direkt nachgesucht. Es gibt auch mittlerweile schon die ersten Hinweise darauf, dass da gar kein Mensch mehr sitzt, sondern ein Crawler, das sozusagen automatisiert abcrawlt. Es gibt da zwei Mandanten, die da besonders hervortreten. Einmal von Rechtsanwalt Kenian Lehnert.
Da darf ich nochmal kurz, bevor du weiterhast. Ja, also wir reden im Wesentlichen von zwei Anwälten, das müssen wir, glaube ich, noch ergänzen. Wir reden von zwei Anwälten. Die das verschicken, also die das in großer Menge verschicken. Niklas erzählt gleich, was drin ist. Man kann davon ausgehen, das wissen wir nicht genau, aber wenn man das anhand der Aktenzeichen bestimmt, die diese Anwälte haben, man muss als Anwalt immer ein fortlaufendes Aktenzeichen haben, reden wir hier von Abmahnungen, das kann man, glaube ich, sagen, bei beiden zusammen, inzwischen vom mittleren sechsstelligen Bereich. Also, genau. Und wenn man mal so in so einem Raum fragt, ne, ich habe das auf der CT WebDev letztens mal bei Webdevelopern gemacht, so wer hat denn von euch eine bekommen oder so, dann gehen auch schon mal so 30-40% der Hände hoch. Also das ist, wir reden hier gerade von einer Massenplage.
Ja. Also ist es wurde das im Grunde halb Deutschland vorwegstellen. Abgemahnt.
Ja, genau, es wurde im Grunde halb Deutschland abgemahnt. Auch der Heise Verlag ist übrigens abgemahnt und auch Maker Media ist abgemahnt worden.
Krass. Okay, und was steht jetzt in diesen Briefen drinne, Niklas? Also was sagen die? Ich bin irgendwie, mir geht's schlecht, weil meine IP-Adresse übermittelt wurde?
De facto ja, aber tatsächlich noch viel schlechter. Es gibt jetzt zwei Mandanten, die da besonders hervorgetreten worden sind. Ich glaube, weil halb Deutschland diese Namen jetzt mittlerweile auch schon kennt und die auch im Klarnamen in dem dazugehörigen Artikel verwendet haben, ist jetzt auch nicht ungehörig, darauf hinzuweisen. Es gibt einmal Herrn Martin Ismail und dann gibt es Herrn Frau Wang Yu, man weiß es nicht genau,
von Rechtsanwalt KIRIS. Stimmt, die haben das Geschlecht gewechselt. Ja,
Die Mandantin wurde von Herrn Wang Yu zu Frau Wang Yu und wohnt in einem Briefkasten neben dem Brandenburger Tor. Es ist aufs Allerhöchste interessant und es wird teilweise noch nicht mal in den ganz frühen Versionen des Abmahnschreibens, die wurden immer wieder überarbeitet, das ist ganz schön, wenn man mal wieder dann die ganz neue Version zugeleitet bekommt, wurde dann noch nicht mal behauptet, dass die auf der Website gewesen sind, sondern es wurde einfach nur behauptet, hallo, Sie benutzen Google Fonts, das ist uns Fonts, pardon, das ist uns aufgefallen und deswegen hätten wir jetzt gern 170 Euro, respektive 230 Euro. Und beide Rechtsanwälte haben auch immer mal wieder voneinander abgeschrieben, dann hat der eine von dem anderen ein bisschen schlechter abgeschrieben, dann hat der andere wieder ein bisschen was ergänzt, dann wurde das da wieder zurückkopiert. Also es ist auch ganz putzig, das mal so im Detail zu beobachten, also für mich jedenfalls.
Ja, aber für die Leute, die das bekommen, ist das wahrscheinlich nicht putzig. Also man kann das nicht einfach ignorieren, oder? Also man kann nicht einfach sagen, das klingt putzig und komisch und weil da ist ja dieses Gerichtsurteil, da ist ja schon was dran.
Yeah, das kann man schon. Ich würde sagen, das stellen wir nochmal ein bisschen nach hinten, wie man darauf reagieren sollte. Das hat so ein bisschen was mit deinem eigenen Risikoempfinden zu tun, wie du darauf reagieren kannst. Also die Inhalte sind sehr komisch und juristisch unterste Schublade. Also das ist wirklich einfach wahnsinnig schlechtes Jura. Ich würde mich in Mund und Boden schämen, wenn ich das an 100.000 Menschen verschicken würde. Also jetzt mal ernst, man könnte es ja auch mal besser machen, aber auch das ist nicht passiert.
Ja, teilweise auch mit Rechtschreibfehlern und Sätzen, die im Nichts enden und so weiter und so fort. Also könnte ein bisschen mehr Energie hinterstecken, müsste man meinen.
Genau, und es klingt so, als hätte der eine Anwalt vom anderen Anwalt abgeschrieben. Das ist irgendwie ziemlich auffällig. Also es ist alles wirklich sehr, sehr merkwürdig. Beide Mandanten sind angeblich Mitglied in irgendwelchen ominösen Vereinigungen. Der eine in der
IG-Datenschutz.
IG-Datenschutz, genau. In der IG-Datenschutz. Mein Mandant ist Mitglied in der IG-Datenschutz und kümmert sich um Datenschutz. Und die Frau und Herr Wang Yu sind Mitglied in der Viva-Datenschutz und die kümmern sich auch um Datenschutz. Die gibt es allerdings im Web zumindest bislang noch nicht. Die IG-Datenschutz hat zumindest eine Website. Das, obwohl, nee, die Viva hat jetzt, glaube ich, auch eine, die zufällig genau die gleichen, fast genau die gleichen Inhalte wie die Viva-Datenschutz hat. Das ist alles sehr putzig und
ist schon nicht mehr wahr.
Der neueste Twist, den kann ich, da weiß ich allerdings nicht, ob das stimmt. Das kann ich einfach nur so als unbestätigtes Gerücht in die Welt setzen, was ich gerade gehört habe, was aber wohl eine offizielle Quelle hatte, ist, dass der Herr Kairis inzwischen, das ist der eine von den beiden Anwälten, der inzwischen WASG, Rechtsanwälte irgendwas, inzwischen zurückgerudert hat und gesagt haben soll, dass das alles gar nicht von ihm verschickt wurde. Und das
dazu kann
aber das können wir nicht bestätigen, das habe ich nur in einem Call gehört mit anderen Anwälten.
Also wenn das tatsächlich die Verteidigungslinie sein sollte, das Schreiben von Herrn Kairis ist so schlecht gewesen, dass ich mich tatsächlich ganz, als ich das erste Mal bekommen habe, habe ich mich wirklich genötigt gesehen, bei der Kanzlei von Herrn Kairis anzurufen und zu fragen, ob das wirklich jetzt eine Abmahnung ist, die von denen rausgeschickt wurde oder ob hier irgendwie ein Briefkopf missbraucht wurde, ob da irgendwer sich da dran gehängt hat, und da wurde mir am Telefon bestätigt, nein, das Aktenzeichen gehört zu uns, das hat alles seine Richtigkeit, und es ist auch schon ein bisschen putzig, dass 200.000, 250.000 Abmahnungen rausgeschickt werden müssen und dann meldet sich die Person, in deren Namen das geschieht, und sagt, Moment, das war ich gar nicht. Also Glaubwürdigkeit.
Wie muss man sich das vorstellen? Also ihr bekommt diese Abmahnung, weil tatsächlich Leute auch zu euch kommen und sagen, wir brauchen einen Anwalt oder ich brauche einen Anwalt. Das habe ich bekommen, was soll ich machen? Also Jörg hat es ja gesagt, für Heise ist an Heise ist auch gekommen, da hast du den auf jeden Fall schon mal gesehen. Aber also funktioniert das. Also deswegen kriegt er es mit. Aber so wie ich es auch verstanden habe, wird sich da ja offensichtlich auch ein bisschen ausgetauscht. Also wenn ich das jetzt, ich habe es auf Twitter ein paar Mal gesehen, dass die Anwaltsblase auf Twitter, die noch da ist, sich da auch ein bisschen austauscht.
Ja, also die meisten sind noch da. Es gibt so einen Zusammenschluss von Datenschutzanwälten, der sich da auch austauscht. Dafür ist Twitter ja auch toll, also dass man auch die neuen Entscheidungen da austauscht und so weiter. Und so haben wir uns dann natürlich auch alle über diese merkwürdigen Abmahnungen ausgetauscht. Und es gibt auch so Selbstorganisationen. Also einer von den Kollegen hat zum Beispiel die ganzen Aktenzeichen und Versanddaten mal zusammengesammelt und hat da jetzt auch schon irgendwie ein paar hundert. Was ganz interessant ist, weil man da tatsächlich sieht, dass der arme Betroffene oder die Frau Wang Jung das offensichtlich sich rund um die Uhr frustrieren lässt und tatsächlich um 3 Uhr morgens, um 4 Uhr morgens irgendwelche Websites angeblich besucht und da halt wie war die Formulierung? Ich vergesse die immer. Besonders Niklas?
Unwohlsein. Besonderes Unwohlsein.
Ja, genau. Nachts um drei besonders, gut, da fühlt man sich natürlich besonders unwohl, aber da nochmal extra unwohl fühlt.
Naja. Auch teilweise zur exakt selben Sekunde auf 2 Webseiten sich unwohl gefühlt haben soll. Also es schreit im Grunde genommen danach, dass ein Crawler verwendet wurde und dass nie im Leben Herr Frau Wang Yu sich tagtäglich zehntausende Male dem besonderen Unwohlsein aussetzt. Das ist eigentlich ausgeschlossen.
Aber die grundlegende Geschichte, damit haben wir ja angefangen. Also das Gericht in München hat ja gesagt, das ist ein Problem. Und wenn wir also jemand finden, wenn es diese Person Wang Yu nun gibt, ich weiß gar nicht, muss es sie geben oder würde es auch schon reichen, wenn man sagt, eine Person geben, die wirklich persönlich dieses Unwohlsein.
Ohne Person keine personenbezogenen Daten, die übermittelt werden können. Und ein Crawler hat nun mal keine personenbezogenen Daten. Da fängt die Krux dann schon an.
Da wird es dann jetzt natürlich dann wirklich spannend, weil prinzipiell die Geschichte, also hier wurde vorher dann jetzt mal diskutiert, ob eine IP-Adresse nun personenbezogen ist und sowas. Die Frage ist ja im Prinzip dann, jetzt in diesem Fall geklärt, weil das Gericht das gesagt hat. Also man hat jetzt eine Gerichtsentscheidung, und so weit sind wir schon mal. Aber wenn man jetzt also eine Person findet, die da diese Abmahnung beauftragt. Also es ist ja alles nicht vor Gericht, das muss man ja auch sagen. Das passiert jetzt einfach, der Anwalt kommt direkt zu einem selbst, das Impressum steht unter der Seite drunter. Und die kommen dann hin. Wollen wir dann jetzt, oder wollt ihr jetzt mal sagen, was man da jetzt machen soll, wenn man den bekommt? Oder wissen das inzwischen schon
alle, weil jeder das bekommt? Ich würde die Spannung hier noch ein bisschen aufrechterhalten.
inzwischen haben das ja offensichtlich alle bekommen.
Ja, ich glaube, es viele, sind noch viele, viele aber ich glaube, es, also ich hätte auch nicht gedacht, ehrlich gesagt, dass Google Fonts so viel verwendet wird. Hat mich ein bisschen erstaunt. Aber zu dieser rechtlichen Bewertung, also dass IP-Adressen personenbezogene Daten sind, das ist völlig unstrittig. Da haben wir zwar über 20 Jahre in der Juristenbubble drüber gestritten mit Aufsätzen und so weiter, aber das steht A in der DSGVO ziemlich eindeutig und B hat es sowohl der deutsche Bundesgerichtshof als auch das europäische Gericht, der EuGH, inzwischen so entschieden. Also da brauchen wir nicht mehr drüber diskutieren. Die spannende Frage ist natürlich nur, wir reden hier von DSGVO, also von personenbezogenen Daten und von einem Unwohlsein, dass ich dadurch spüre, dass meine Daten ohne meine Zustimmung, Einwilligung und ohne sonstige Rechtsgrundlage in die USA übertragen werden. Und das ist natürlich bei einem Bot nicht möglich. Ja? Also der Bot kann da keine besondere Beeinträchtigung haben und die Persönlichkeitsrechte von einem Bot können auch nicht verletzt werden, IP-Adresse hin oder her. Das wäre eindeutig nicht von diesem Urteil gedeckt, wenn ich da meine Bots losschicke. Ne? Das muss also schon ich gewesen sein und meine Adresse wird da weitergegeben. Also das ist relativ eindeutig, wenn es rauskommt, dass es ein Bot war, sind die Abmahnungen schon mal, und dafür spricht alles, sind die Abmahnungen schon mal aus dem Grund letztendlich unbeachtlich und wahrscheinlich sogar betrügerisch, dazu kommen wir gleich sicher auch nochmal. Und aber auch so, wie es in den Abmahnungen selber formuliert ist, ist es so, weil da steht nämlich drin, die IG-Datenschutz hat herausgefunden, dass sie Google Fonts verwenden. Ne? Also auch das heißt ja nicht, ich bin auf die Website gegangen und meine Daten sind da weitergegeben worden. Also das macht mich schon mal sehr, sehr stutzig. Und die Abmahner werden alles, alles in der Welt vermeiden wollen, dass hier irgendjemand damit zum Gericht geht. Ja. Weil in dem Moment, wo da ein oder zwei oder drei, aber eins wird schon reichen, ein Urteil in die Welt gesetzt wird und das wäre mit 99,9%iger Sicherheit so, dass sie verlieren würden, dass tatsächlich sagt, die Abmahnungen sind unbeachtlich, dann fällt natürlich sofort das Geschäftsmodell zusammen.
Wenn die in Berlin sitzt, die Frau oder der Mann, könnten die dann zu diesem Landgericht gehen? Das wäre ja wahrscheinlich zumindest, also das Ziel wäre ja, dass man zu diesem Gericht geht, das. Ah gut, aber das ist jetzt eine andere Frage, da überspringen wir jetzt, glaube ich, wieder Punkte. Also hier haben auf jeden Fall, ich wollte ja auch ein bisschen mal gucken, die Geschichte ist jetzt so komplex, dass ich gar nicht, aber hier kommen auch gar nicht so viele Fragen von aus dem Publikum, aber hier kommen so Erfahrungsberichte. Also einer schreibt, zwei meiner Kunden haben vor Panik angerufen, ob sie zahlen müssen. Mhm. Und hier steht, ja, etliche werden einfach zahlen, wahrscheinlich einfach dieses, also wie man es halt von Spam kennt, dass also wenn Hunderttausende Briefe verschickt werden, kann man erstmal davon ausgehen, dass auf jeden Fall ein paar Erfolg haben, in Anführungsstrichen, also bezahlt werden.
Ja, klar. Also wer so 10-20% werden wahrscheinlich gezahlt haben.
Vielleicht sogar mehr, weil das ist natürlich auch einfach eine betriebswirtschaftliche Rechnung. Ne? Also lohnt sich das dafür, jemanden hinzusetzen, der die Rechtslage analysiert, wenn du sie jetzt nicht sofort kennst, und das wird ja im Normalfall nicht der Fall sein. Oder lohnt es sich davor, überhaupt zum Anwalt zu gehen, weil im Zweifelsfall die Anwaltsgebühr möglicherweise höher ist als die Summe, die sie fordern. Und dann werden ganz viele gerade Unternehmen sagen hier, da haben wir gar keine Lust, das rechnet sich für uns gar nicht, uns damit zu beschäftigen, weil das ist so ein bisschen ein anderer Jura-Blick in einem Unternehmen. Ich muss mir als Unternehmensjurist immer zuerst überlegen, lohnt sich das überhaupt, dass wir hier große Arbeit rein investieren oder zahlen wir und dann ist das Ding weg. Und das wird wahrscheinlich in ganz vielen Unternehmen so gewesen sein.
Und dann sag doch jetzt mal bei denen, die es nicht gemacht haben. Was machen die denn,
Niklas? Das, genau. Also das hat erstmal was mit deinem eigenen Risikoempfinden zu tun. Also wenn du sagst, okay, die Wahrscheinlichkeit, dass die nochmal kommen, und es ist uns zumindest, korrigier mich, Niklas, kein Fall bekannt, wo die jemals sich auch nur nochmal gemeldet hätten nach dem Aufforderungsschreiben.
Nein, wobei Rechtsanwalt Kairis wohl angeblich in irgendeinem Zusammenhang, oh, was, Lehnert? Ich glaube, nee, Lehnert hat in irgendeinem Zusammenhang nochmal angekündigt, dass die Leute ihn ignoriert haben, da wird nochmal was passieren. Ja, ja. Aber das kann auch einfach nur Drohgebärde sein.
Es kann auch sein, dass da nochmal ein Formschreiben kommt. Ne? Das ist auch, das ist, wäre jetzt so im Abmahn, Massenabmahn-Business ein normaler Zustand. Also ich habe letztens irgendwie von irgendeinem Anwalt, der vor 15 Jahren mal einen Mandant von mir abgemahnt hat, von dem kommen heute immer noch Abmahnschreiben, weil er wahrscheinlich irgendwie drei Leute zahlen dann immer noch und dann rechnet sich das immer noch. Aber zumindest im Moment sind da noch keine, geschweige denn Gerichtsverfahren bekannt. Also die Wahrscheinlichkeit, dass da in absehbarer Zeit was kommt, ist sehr gering. Wir haben jetzt viele Mandanten auch, dazu kann Niklas gleich noch was sagen, die sich einfach dann besser fühlen, wenn das so vom Tisch ist. Aber ich glaube, das Risiko, nichts zu tun, ist auch überschaubar. Oder wie siehst du das, Kollege?
Ja, überschaubar, weil ich sag mal so, die Alternative zu ich fördere dich auf und du zahlst nicht und dann möchte ich mein Geld haben, ist natürlich immer, ich muss klagen. Und dann muss ich natürlich auch erstmal sowas wie diese Gerichtsgebühren einzahlen, die ein Gericht haben möchte, bevor sie das Verfahren überhaupt eröffnen. Und wenn ich das ein paar hunderttausend Mal machen muss, dann ist da schon eine ganze Menge Kohle weg. Und dann noch bei einem Sachverhalt, wo ich eine relativ hohe Chance habe, dass ich damit vor Gericht Schiffbruch erleide, ist es halt ein überschaubares Risiko. Das ist auch das, was wir, also das Gespräch, ich führe gerade so ein Gespräch nochmal, was ich jetzt in den letzten Monaten so um die 50, 60 Mal geführt habe. Es gibt immer das Risiko, dass er nochmal geklagt wird. Es gibt immer das Risiko, dass er nochmal weiteres Schreiben kommt. Wer da wirklich überhaupt gar keine Lust drauf hat, der kann uns an der Stelle auch gerne beauftragen. Wir haben jetzt etliche Male sowohl an Kilian Lehnert als auch an Rechtsanwalt Kairis unser Schreiben rausgeschickt. Darauf ist bislang kein einziges Mal eine Antwort erfolgt und auch sonst nichts weiter passiert. Ich habe nicht das Gefühl, dass sich daran in Zukunft was ändern wird. Es ist aber, wie gesagt, das eigene Risikoempfinden, wie viel Lust man hat, sich damit dauerhaft rumzuplagen.
Ist natürlich für die Betroffenen dann erstmal wichtig, dass sie das überhaupt wissen, dass das so ein Massending ist, weil man es anders einschätzen kann. Wenn man jetzt also diese Berichte bei so online nicht gelesen hat oder in der CT, und das jetzt hier nicht sieht, weil man nicht weiß, dass es da 100.000 andere Briefe gibt, dass das alles so ein bisschen sketchy ist, vorsichtig ausgedrückt, dann ist ja dieses Risiko, diese Risikoeinschätzung ganz anders, weil dann sucht man vielleicht noch und findet dieses Urteil im Zweifelsfall, wenn man da ein bisschen recherchiert. Gut, dann würde man wahrscheinlich auch die Berichte bei uns finden.
Ja, also ich glaube, bevor aber man das Urteil findet man erstmal die Berichte. Also okay. Das ist eigentlich stimmt, auch immer die Eröffnung des jedes Telefonats zu dem Thema. Ich habe schon im Internet gelesen, das.
okay, ja gut. Hier kommt jetzt die Frage, ob man sich als Privatperson, wenn man jetzt eine private Internetseite hat, die keinen kommerziellen Interessen dient, muss man dann, wenn man so einen Brief bekommt, macht das was aus? Also ist das nochmal, ändert das dieses Risikoempfinden oder ist das in dem Fall egal? Weil wenn man da eine Google-Schriftart einbindet, überträgt die das. Und auch wenn man, also dann das Unwohlsein kann ja trotzdem kommen.
Ja, was da genau passiert, das können wir uns gleich nochmal drüber unterhalten. Da gibt es auch eine Stellungnahme, eine ganz interessante Stellungnahme von Google, die sich mein Kollege angeschaut hat. Es gibt aus juristischer Sicht gibt es keine privaten Websites, weil wenn es eine Website ist, dann ist es nicht mehr privat. Also DSGVO ist dann nicht anwendbar, wenn ich in meinem rein privaten Bereich unterwegs bin. Das wäre jetzt zum Beispiel im Internet sowas wie, sagen wir mal, ein geschlossener Download-Bereich, wo nur meine Familie Zugriff hat oder sowas, wo die Familienfotos abgelegt werden oder sowas. Aber in dem Moment, wo es eine Website ist, ist es öffentlich und damit unterfällt es der DSGVO und dann gibt es da auch keine Privilegierung.
Okay. Das ist die, genau, was war jetzt noch? Niklas, hattest du gerade noch was?
Ja, hier ist tatsächlich eine ganz interessante Frage. Achso, ich wollte noch was ergänzen.
Ja, genau, ich glaube, wir reden von derselben, von Markus Bartsch, die Anfrage beteiligt Rechtsanwälte. Ja. Warum man gegen das Urteil nicht vorgeht, gegen das Urteil vom LG München selbst. Das obliegt jetzt, also das wäre natürlich eigentlich das Sinnvollste gewesen, aber das obliegt natürlich jetzt leider nicht uns. Das Urteil ist gesprochen, die Frist zur Berufung schon längst abgelaufen. Wir waren waren da auch, haben die Mandanten oder die Personen, die da verklagt worden sind, haben wir auch nicht vertreten. Insofern, wir hatten da leider keinerlei Handhabe. Und ich krame gerade ein bisschen in meinem Gedächtnis, es ist schon ein bisschen her, dass ich das LG München-Urteil das letzte Mal gelesen habe, aber ich meine, dass die Sache auch gar nicht zur Berufung zugelassen worden ist, wegen geringer Bedeutung.
Also, okay,
das auch ist komplett der Ausschlag, den das haben könnte, verkannt wurde auf Seiten des LG Münchens. Ja. Also deswegen gegen dieses Urteil selbst kann man jetzt nicht mehr vorgehen, aber man kann natürlich für neue Urteile sorgen, die dann auch stimmlich obsiegen.
Das heißt, man könnte jetzt auch gerichtlich gegen dieses Abmahnschreiben vorgehen.
Richtig. Ja. Das tun wohl auch
einige. Wer macht das?
Ja. Das tun die Anwälte derjenigen, die das bekommen haben. Mhm. Wir überlegen auch, ob wir das bei Heise machen. Da ist es ein bisschen komplizierter. Wenn ich jetzt eine einfache Seite habe, kann ich das gut nachvollziehen, würde ich das auch machen. Dann ist es eine sogenannte negative Feststellungsklage, die kann ich bei mir am Ort machen, da muss ich also nicht nach Berlin gehen und kann dann das Gericht beauftragen, festzustellen, dass dieser Anspruch nicht begründet ist und dass es keinen Schadensersatzanspruch hat. Das ist bei dieser Sache relativ einfach. Die spannende Frage ist halt nur, gibt es auf der Gegenseite irgendjemanden, den es überhaupt gibt? Das ist die erste spannende Frage. Also bei diesem Hannoveraner bin ich mir ziemlich sicher, dass es ihn gibt. Bei Frau Wang Yu weiß das keiner so richtig. Das wissen wir nicht.
Ich tippe ja auch nur.
Das ist ja, ja, aber das Wang Yu ist übrigens auch ein bekannter Karatekämpfer aus chinesischen Filmen. Kann sein. Aber das ist relativ trivial, es dauert nur halt seine Zeit, aber klar, der Erste, der jetzt mit so einem fertigen Urteil in der Hand rauskommt, der wird jetzt zumindest in der Anwaltsbubble dann auch ziemlich Heldenverehrung genießen, weil wenn sich das natürlich rumsprecht, sind dann diese Massenabmahnungen auch erstmal tot, wobei die natürlich andererseits darauf setzen, ne, dass die Leute sich nicht informieren, einfach schnell das Geld zahlen, und das wird natürlich, wenn man nicht in der IT-Bubble unterwegs ist, relativ leicht der Fall sein.
Könnt ihr, also kann man das abschätzen, wie lange sowas dauert, also diese Abmahnwelle läuft ja jetzt schon eine Weile. Also man kann ja davon ausgehen, dass es schon Leute gibt, die vor Gericht gegangen sind mit dem, also diesem Versuch. Aber es gibt
halt noch nicht bekannt. Also es hat noch keiner gesagt, dass er das gemacht hat, weil natürlich die Mandanten auch nicht wahnsinnig viel Lust haben,
da noch mehr Geld in die Hand zu nehmen.
Also genau, von dem man auch nicht weiß, ob man es wiederkriegt.
Wir als Heilig-Rechtsanwalt sind tatsächlich von einem Mandanten jetzt beauftragt worden zu klagen, aber das ist, wird sich wahrscheinlich auch noch, ich würde jetzt mal tippen, ins erste Quartal 2023 reinziehen, bis wir da irgendwas Handfestes haben. Und dann kommt es auch tatsächlich ein bisschen drauf an, gibt es da wen überhaupt auf der Gegenseite, gegen den man ein Urteil erlassen könnte, etc. Aber das ist ja auch für, ich sag mal, sowas wie eine strafrechtliche Wertung gar nicht uninteressant.
Ja. Jetzt würde ich erstmal noch kurz kommen. Ihr hattet vorhin gesagt, dass Google sich auch geäußert hat, weil da gab es jetzt eine Frage von, da Dirk Wiegang hat auf YouTube gefragt, ob Google überhaupt von diesen Machenschaften weiß und ob die was dazu gesagt haben. Das habt ihr ja schon angedeutet. Ja. Sag mal, Niklas, was haben
Sie gesagt? Google hat auf seinem Blog einen sehr übersichtlichen Beitrag hinterlassen. Im Lichte der aktuellen Ereignisse und der Medienberichterstattung über Google Fonds sehen wir uns jetzt mal gezwungen, hier folgende Feststellung oder folgendes Statement abzugeben, und dann erzählen Sie so ein bisschen, wie Google Fonds funktioniert, wofür es da ist, dass es darum geht, dass man Schriftarten ausspielt, dass Webseiten vernünftig aussehen, dass IP-Adressen, so sagt zumindest Google, werden nicht für irgendwelche anderen Zwecke weiterverwendet als für das bloße Ausspielen der Schriftarten. Und so funktioniert nun mal das Internet. Damit schließen Sie an der Stelle, weil wir brauchen eine IP-Adresse, damit wir dir diese Schriftarten ausspielen können, und alles andere funktioniert halt nicht. Und zu den Datenschutzbedenken wird sozusagen einmal das kurz mit so einem Halbsatz erschlagen. Die Daten werden nicht weiterverwendet für andere Zwecke, getrennt von anderen Daten gehalten, und im Grunde genommen wird all das, was das LG München so mit viel Aufwand aufbaut, wird im Grunde genommen komplett eingerissen. Ist natürlich jetzt auch ohne Belege, ohne große technische Ausführung, etc. Es ist wirklich sehr schmal gehalten. Also das kann man, wenn man des Englischen mächtig ist, kann man das in 2 Minuten lesen und verstehen. Das ist wirklich kein langer Text.
Dann komme ich, weil wir jetzt einmal bei Fragen sind, hier kam von Triese auf YouTube die Frage, ob man als Privatperson einfach selbst antworten kann oder ob man einen Anwalt braucht.
Nee, kann man selber antworten.
Ja. Allerdings habe ich auch jetzt bei ein paar Mandanten, die hatten tatsächlich das auch vorher schon selber Kommunikation geführt mit den beiden Rechtsanwälten, und bei Privatpersonen scheinen sie deutlich antwortfreudiger zu sein, als wenn ein Rechtsanwalt schreibt. Also im Anfang November hatte ich da nochmal was bekommen, wo es da nochmal einen Schriftverkehr mit Kilian Lehnert gegeben hatte. Also da waren die zumindest mal diskussionsfreudiger.
Würdet ihr denn erwarten, dass diese ganzen Hintergründe, wenn es dann wirklich mal vor Gericht geht, so ein bisschen aufgeklärt werden? Also mit dieser Frau-Mann-Person oder wer das gemacht hat oder Crawler, oder seht ihr da Chancen, dass das einfach, wenn sie das irgendwie abwehren und sagen, wir unterlassen das und sowas, aber wir wollen uns nicht dazu äußern, dass wir das gar nicht rausfinden?
Ja, unsere Hoffnung ist, dass das vor allen Dingen jetzt mal vom Strafrecht, vom Strafgericht nah aufgeklärt wird, weil alles in dem Urteil riecht zwar zivilrechtlich, ne, also mit Klagen und Abmahnungen nach Rechtsmissbrauch, aber da gibt es keine großen Konsequenzen. Wir sind der Ansicht, dass es auch strafrechtlich relevant ist, was die hier gemacht haben. Wir haben gegen beide abmahnenden Anwälte und Mandanten auch Strafanzeige gestellt. Ich habe die gegen diesen Kairis geschrieben, ja, bei dem noch hinzukam, dass der sich kräftig bei den Rechnungen zu seinen Gunsten verrechnet hat. Also er hat eine Auslagenpauschale, kann man immer als Anwalt geltend machen, und da hat er sich bei jedem einzelnen Fall zu 8,8 Euro irgendwas zu seinen Gunsten verrechnet, was so irgendwie erstes Semesterfehler ist. Kann mir auch keiner erzählen, dass das einem gestandenen Anwalt passiert, was, wenn man rechnet, dass es ein paar hunderttausend Abmahnungen sind, ne? 9 Euro ist ja dann ganz erquickliche Summe, die da kommen könnte.
Wir hatten mal mit unseren Anwaltsmathematikkenntnissen hatten wir mal ausgerechnet, potenzielle Schadenssumme 48 Millionen. Huch.
Okay. Ja. Was könnte denn das für Konsequenzen, also was wollt ihr mit dieser Strafanzeige, was für Konsequenzen könnte denn das für die Verantwortlichen haben, sage ich jetzt mal?
Also da es sich in beiden Fällen um gewerbsmäßigen Betrug handeln würde, also jetzt abgesehen davon, dass Massenabmahnungen sowieso rechtsmissbräuchlich sind, aber das ist eine zivilrechtliche Wertung, es würde sich in beiden Fällen laut unserer Einschätzung um gewerbsmäßigen Betrug handeln, in Hunderttausenden von Fällen mit Schadenssumme von potenziellen Millionen, also Millionen Euro, selbst wenn es nicht zu dem Betrug gekommen ist, also es keine Vermögensverfügung gegeben hat, würden wir immer noch von versuchten gewerbsmäßigen Betrug sprechen, ebenfalls in Hunderttausenden von Fällen. Und darauf stehen dann schon Haftstrafen. Also ich wüsste nicht, wie man bei sowas um eine Haftstrafe drumherum kommen sollte, ehrlich gesagt. Ich bin kein Strafrechtler, muss ich dazu sagen, aber ich wüsste nicht, wie man um eine Haftstrafe rumkommen sollte. Das müsste ja schon mit dem Teufel zugehen, weil es wirklich ja Hunderttausende
Fälle sind. Genau. Ja. Also das heißt, man kann auf jeden Fall schon mal sagen, dass diese Geschichte nicht ausgestanden ist für, also selbst wenn jetzt alle Leute die heiße Show sehen und nicht antworten oder die ihre Anwälte beauftragen, nicht zu antworten und sowas, dann ist diese Geschichte, also wird nicht weggehen für diejenigen, die diese Briefe verschickt haben.
Wir hoffen nicht. Also wir hoffen schon, dass es da auch so einen Selbstreinigungsprozess innerhalb der Juristen gibt, der juristischen Blase gibt, wo wir dann auch gegen solche Kollegen vorgehen, die hier so unserer Ansicht, ich glaube auch die der meisten Juristen, grob das Recht hier missbrauchen für Bereicherungszwecke. Und da hoffe ich sehr, dass die Staatsanwaltschaft relativ schnell reagiert. Hat sie bislang, glaube ich, soweit wir das wissen, zumindest noch nicht gemacht.
Bei meiner Anzeige habe ich jetzt eine Vorgangsnummer bekommen kürzlich.
Genau. Immerhin. Und das ist da die gute Seite der Juristen, wenn es die denn gibt, die helle Seite des Lichts zurückschlägt, was sie teilweise auch schon getan haben. Also es gab so eine eher skurrile, einstweilige Verfügung, gerade gegen einen von den Anwälten, die einer von den Kollegen erwirkt hat, weil der auf seiner Website behauptet hat, unsere Fachanwälte für IT-Recht vertreten ihren Fall, irgendwas so in der Art. Und dann haben die den aufgefordert, das runterzunehmen, hat er merkwürdigerweise nicht gemacht, und dann hat er jetzt eine einstweilige Verfügung vom Gericht bekommen, dass er doch nicht behaupten sollte, dass Fachanwälte für IT bei ihm arbeiten, obwohl er einfach nur ein normaler Anwalt ist. Also da gibt es auch so kleine Sachen, gerade Ärger gemacht wird.
Hier kommt gerade nochmal die Nachfrage. Ich glaube, wir hatten das vorhin bei dieser Risikoabwägung nicht so ganz gesagt. Also wenn man jetzt, sagen wir mal, ich habe jetzt meine persönliche Website, habe da diese Google-Schriftart eingebunden und da sind halt vielleicht nur ein paar Urlaubsfotos drauf oder sowas. Ich bekomme jetzt das Abmahnschreiben und meine Risikoanalyse, ich habe jetzt die Heise Show gesehen und sage, ich antworte dann nicht drauf. Ich gehe davon aus, dass die sich nie wieder melden. Wenn die sich jetzt doch melden würden, riskiere ich ja wahrscheinlich mehr als nur, dass ich am Ende trotzdem dieses Geld bezahlen müsste. Oder was wäre denn die, also was könnte denn schlimmstenfalls in Anführungsstrichen passieren, wenn ich einer Abmahnung nicht Folge leiste, die jetzt nicht betrügerisch gemacht ist? Also wenn die, also was wäre denn das Risiko für jemanden, der einfach nur eine Seite hat?
Man wird verklagt. Das ist erstmal das Nächste, was passieren könnte. Wenn der Abmahner das Gefühl hat, nein, ich möchte jetzt hier meine Ansprüche geltend machen, die stehen mir auch zu. Es gibt ja auch Abmahnungen, die berechtigt sind tatsächlich. Ja. Ne? Jetzt genau. Die natürlich nicht, aber es gibt auch Abmahnungen, die sind berechtigt. Und dann ignoriert man das einfach immer weiter. Dann wird irgendwann geklagt und dann wird das vor Gericht entschieden.
Okay, dann bräuchte ich auf jeden Fall dann einen Anwalt oder eine Anwältin.
Das empfehle ich sehr.
Genau, aber nur, dass man das für diese Risikoanalyse nochmal, diese Risikoabwägung so ein bisschen im Kopf hat. Also es wäre nicht so, dass die danach einfach einen Brief schicken können und sagen können, jetzt sind es 1.000 Euro, weil das irgendwie, weiß ich nicht, wie bei einer Telefonrechnung, die man nicht bezahlt, die dann, weiß ich nicht, immer höher wird, sondern dann würde das...
Auch die Summen... auch die Summen, die hier bei einer Klage im Raum stehen, sind jetzt auch nicht so wahnsinnig hoch. Also auch da sprechen wir um ein potenzielles Kostenrisiko von ein paar hundert Euro und auch das Risiko ist jetzt zwar da, ne, es geht schon um Geld, aber ja. Es ist jetzt nichts, was Existenzen vernichtet.
Ja. Hier kam gerade noch der Hinweis aus der Technik. Wie ist es, wenn man rechtsschutzversichert ist? Hilft das?
Nein, in der Regel nicht, weil die Rechtsschutzversicherungen in der Regel alles, was mit Datenschutz zu tun hat, nicht oder noch nicht abbilden. Da hatte ich auch schon ganz viele Anfragen und da sagen die Rechtsschutzversicherungen in der Regel keine Deckung zu. Es gibt Rechtsschutzversicherer oder einzelne Policen, die machen das durchaus, aber ich muss auch sagen, da bin ich wirklich gar kein Experte für. Mein regelmäßiges Empfinden ist nur, dass dann die Deckung immer nicht gegeben wird.
Das ist ja jetzt auch der Tipp, den wir quasi für die Privatpersonen haben, die ihre eigene Website haben. Jörg hat es ja vorhin schon gesagt, Firmen, die ihre eigenen Anwälte haben, die gehen da ganz anders vor und die gucken auch nicht die Heise Show, um zu wissen, wie sie jetzt da reagieren. Ich hoffe es trotzdem, dass die Anwälte uns auf jeden Fall zugucken, genau. Aber wahrscheinlich nicht die, also wir hoffen, dass nicht die Geschäftsführer kommen und dann sagen, hier, mach das bitte anders, weil ich habe das so verstanden.
Über den wir noch sprechen sollten, weil der ist, glaube ich, wichtig. Ja, wir reden hier von Google Fonts. Das ist aber natürlich ein Teil des Internets und deswegen hat Google da nicht Unrecht. Das ist natürlich einfach so, dass wie das Internet funktioniert. Das heißt, wenn ich externe Inhalte auf meine Seite packe und das passiert, glaube ich, auf jeder Website, dann ist das logischerweise mit dem Abruf von Informationen verbunden, die naturgemäß technisch schon dadurch besteht, dass ich das von dem fremden Server meinem Browser abrufe und deswegen die IP-Adresse übermittelt wird. Das ist natürlich nicht nur, das ist natürlich ein grundsätzliches Problem. Ne? Das ist natürlich nicht nur bei Google Fonts so. Niklas hat es vorhin schon gesagt, das wäre auch bei anderen Google-Sachen sogar noch stärker, weil die Eingriffe noch stärker sind, bei Analytics zum Beispiel, aber jetzt auch bei tausend anderen Sachen. Man behilft sich zum Teil natürlich damit, dass ich, und das war hier in dem Fall auch nicht der Fall, dass ich einen Cookie-Banner voranstelle, also ein Consent-Management-Tool, wo ich mir die Erlaubnis dafür einholen lassen kann. Also das wäre die eine Alternative. Die andere Alternative ist halt, dass ich solche Sachen nicht einbinde, aber da komme ich dann halt, das geht vielleicht bei einer privaten Website, aber bei einer etwas größeren gewerblichen Website komme ich da halt schnell an einem Ende. Und wenn man so sensibel ist, sollte man das Internet wahrscheinlich besser nicht benutzen.
Aber wir können ja schon dazu sagen, also für diesen expliziten Fall der Google-Schriftarten gibt es tatsächlich eine relativ einfache technische Lösung. Google bietet das an, dass man diese Schriftarten einfach runterlädt und auf seinen Server packt und so einbindet. Also das ist, also habe ich das bei meiner Homepage damals, ich habe neulich mal geguckt, ob ich drauf komme. Ich komme irgendwie nicht mehr drauf. Ich muss mal das Passwort finden. Ich hoffe, dass die jetzt nicht zugucken und mir diesen Brief schicken. Ich bilde mir ein, dass ich das deswegen schon so gemacht habe. Also nicht mal wegen diesem Fall, sondern früher schon so gemacht habe. Also dass man die Schriftarten runterladen kann, auf die Seite packt und dann geht gar keine IP-Adresse an Google für diese Schriftarten-Sache. Also natürlich, wenn man Google Analytics einbindet oder YouTube-Videos oder sowas, dann geht das immer noch dahin. Das sind aber andere Sachen. Es geht ja hier wirklich nur um diese Fonts. Und die kann man tatsächlich einfach selbst, also die bietet Google zum Download an. Also das ist natürlich keine Hilfe mehr für Leute, die diesen Brief schon bekommen haben. Aber für Leute, die jetzt zugucken und sagen, ach, da fällt mir ein, ich habe da noch eine Seite und der Crawler kommt vielleicht irgendwann auch mal da an, kann man das einfach noch...
Genau. Ja, aus juristischer Sicht, wäre halt die Alternative tatsächlich ein Consent-Management-Tool, ne? Weil du hast nicht immer die Wahl, wenn du zum Beispiel Werbung einblendest, ist es so, dass die Banner zum Teil, ohne dass du das organisiert hast, von sich aus auf Google Fonts zurückgreifen.
Das ist wahrscheinlich bei Heise dann. Ich habe schon überlegt und so.
Allerdings, wir sprechen, Martin, auch wer schon einen Brief bekommen hat, kann das immer noch machen, weil es gibt auch einen zweiten Anwalt, der abmahnt. Und da hatte ich auch schon Mandanten, die sich die eine Woche melden, sagen, ich habe eine Abmahnung bekommen und anderthalb Wochen später rufen sie wieder an, jetzt hat der zweite mich auch abgemahnt.
Ich bin tatsächlich so implizit einfach davon ausgegangen, dass die Absprachen zwischen denen so eng sind, dass die sich aufteilen. Aber das wäre ja gar nicht so clever.
Die schreiben nur voneinander ab. Ich glaube nicht, dass sie miteinander kommunizieren.
Ja, okay. Nicht.
Aber vielleicht haben sie sich gegenseitig abgemahnt und so sehen sie die Briefe. Aber die werden natürlich auf ihren eigenen, das müssen wir noch gucken, wie ist das auf ihren eigenen Webseiten, binden die da auch Google Fonts ein?
Soweit ich weiß, hat der eine von denen zumindest Google Analytics verwendet, aber ich glaube, die Website ist inzwischen down.
Aber nochmal, also diese, ihr habt das vorhin gesagt mit den Analytics, aber diese Abmahnwelle jetzt bezieht sich wirklich nur auf diese Fonts. Und wenn man die Schrift runterlädt und einbindet, dann wird man diesen Brief nicht bekommen, auch wenn man Analytics hat.
Ja, oder halt ein gutes Consent-Management-Tool. Aber es gibt wohl die ersten, haben die Kollegen, ich habe auch noch keine gesehen, die ersten Abmahnungen auch für Google Analytics schon. Das ist nur natürlich aus Abmahnsicht nicht so eine bombenfeste Sache, weil du dich da nicht auf dieses eine Urteil berufen kannst. Das klingt dann, muss man ein bisschen komplizierter verkaufen und deswegen wird es wahrscheinlich nicht so gut funktionieren. Aber das ist jetzt eine Blaupause für alle möglichen Sachen, die man abmahnen könnte.
Und aber
ich würde vermuten, dass das auch passiert.
Genau, aber für die gibt es jetzt nicht so ein passendes Urteil. Genau. Das ist halt der Unterschied. Das gibt nicht. Also das sind diese zwei Aspekte davon. Jetzt kommt hier nochmal, ich verstehe das nicht ganz, Eruan schreibt auf Twitch irgendwie, dass irgendwas nicht stimmt. Hier geht es nochmal darum, dass also diese Fonts halt, das finde ich wichtig, die stehen halt unter so einer freien Lizenz, deswegen kann man die runterladen, das kann man benutzen, das ist halt dieser Font, deswegen werden die so fleißig benutzt. Das ist jetzt gar nicht, also die findet man, also die sind jetzt nicht direkt irgendwie bei Google verlinkt, die findet man nicht da, aber wenn man nach Schriftarten sucht für seine Homepage, landet man da relativ schnell, weil die da sehr hilfreich sind.
Wenn ich Eruan richtig verstehe, meint er oder sie, dass du, dass man das tatsächlich leicht umgehen kann, indem man die runterlädt, das stimmt ja auch.
Ja, genau.
Aber nicht bei allen Nutzungsmöglichkeiten, das ist ein bisschen unterkomplex.
Genau, den Hinweis, das fand ich jetzt auch spannend, dass man natürlich, wenn man Sachen auf die Seite lässt, die man nicht kontrolliert, wie sie die Schriftarten anzeigen, also zum Beispiel Werbung, dann holt man sich das Problem in Anführungsstrichen trotzdem rein, ohne auch wenn man sauber gearbeitet hat. Bei dir gab vorhin, da kann ich aber nicht mehr zurückscrollen, jemand hat geschrieben, dass er jetzt die letzten Wochen damit beschäftigt war, dass für seine Webseiten, in Anführungsstrichen, ich glaube von Kunden, hier, Matti WMD hat geschrieben, dass er anderthalb Wochen für diverse Seiten das Problem wegprogrammiert hat, in Anführungsstrichen. Also so würde ich das verstehen, runtergeladen, auf die Server gepackt und man muss halt den Quelltext ein bisschen ändern, ne? Dass sie da kommen. Ja, ich würde sagen, dass wir damit eigentlich auch schön pünktlich das Problem zum aktuellen Stand ganz gut zusammengefasst und durchexerziert haben. Ja, also es wird uns noch begleiten, euch vor allem noch ein bisschen mehr. Ich lese das dann immer. Also hoffentlich lese ich es nur bei euch. Ich gucke im Briefkasten, hoffentlich lese ich es nur bei euch. Und wir können jetzt also für alle, die das haben, haben wir das jetzt so ein bisschen zusammengefasst, wie man vorgehen kann. Wenn man zu einem Anwalt geht, sucht man sich halt jemanden, den man da hat. Wenn man hier in Hannover ist, kann man das bei euch offensichtlich gut machen. Du kannst das alles schon im Schlaf aufsagen, Niklas, was du dann erzählen musst am Anfang.
Mhm. Mittlerweile ja. Man darf auch aus anderen Städten anrufen als Hannover.
Ja. Okay. Das ist auch gut. Und wenn man das ein bisschen live mitverfolgen kann, kann man euch beide auf Twitter auch mitlesen und kann einen Blick in die Anwaltsbubble von Twitter werfen, wenn man das ein bisschen live noch mitbekommen will. Ihr teilt das da immer so ein bisschen. Eure Handle sind in der Meldung verlinkt. Außer ihr sagt jetzt, ich habe noch irgendwas Wichtiges vergessen, aber das...
Ja. Nee, wir können vielleicht nochmal auf den Artikel hinweisen, der jetzt auch Anlass war für unsere Einladung. Den hast du, glaube ich, auch verlinkt.
Der ist in der,
Genau, da haben wir alles nochmal zusammengefasst, was jetzt gerade Sache ist. Und
ich habe gerade, ich habe ihn mir doch hergelegt. Guck mal, ich kann es sagen, also es ist nicht mehr die aktuelle CT, glaube ich, weil die gerade in ganz hoher Frequenz kommen. Es ist die 25, da ist der Artikel drin. Auf Heise Online gab es dann den Nachklapp noch mit dieser Google-Reaktion. Ansonsten kann man also auf jeden Fall auf Heise Online und CT das im Blick behalten.
CT. Der Artikel ist auch frei.
Genau, der Artikel ist auch auf der Seite. Da findet man das. Ja, und dann würde ich sagen, danke an alle Zuschauer und Zuschauerinnen für die Fragen und die Einblicke noch. Danke an euch beide für eure Einblicke, Hinweise und auch die, also diese ganz komischen Hintergründe. Ich gehe davon aus, dass wir da noch komische Sachen hören werden. Und vor allem natürlich danke an Jörg, dass du deinen Urlaub für die Stunde unterbrochen hast. Du darfst jetzt weiter Urlaub machen. Ich hoffe, das Wetter ist gut da drüben, besser als hier, wahrscheinlich ein bisschen wärmer vielleicht.
Geht so, aber wir werden gleich eine Hafenrundfahrt machen.
Dann viel Spaß, genießt es. Ich lasse dich jetzt auch in Ruhe, nachdem ich die Woche ein paar Mal geschrieben habe. Danke, Niklas, du darfst weiterarbeiten. Deine Booster wurden gelobt. Deine Booster wurden gelobt. Und danke an die Technik. Und bevor ich ganz Tschüss sage, kommt jetzt noch der Sponsor.
In einer Welt im Wandel hilft Workday ihrem Finanzteam, mit Veränderungen Schritt zu halten. So können sie neue Chancen schnell nutzen. Das Finanz-HR- und Planungssystem für eine Welt, in der Bereitsein alles ist. Workday for a changing world.
Da, Scott Bolt fragt auf Twitch noch, warum Heise nicht klagt und das nur als Zusammenfassung. Du hast es vorhin gesagt, Jörg, also es wird einerseits vorbereitet, auf diese Abmahnung zu reagieren, die wir bekommen haben, und ihr als Anwaltskanzlei habt Klage eingereicht.
Strafanzeige. Klage wird vorbereitet.
Strafanzeige eingereicht. Also es wurde reagiert schon, das nur noch mal als Erinnerung, war aber alles in der Sendung. Einfach jetzt zurückspulen. Vielen Dank euch beiden. Einen schönen Tag noch. Die Heise Show gibt's nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.